50 Shades of Rain.
Der Whisky-Podcast von Genießern für Begießer.
Moin, moin. Guten Tag, herzlich willkommen zu unserer wundervollen Sendung über Getränke.
Diverse Getränke.
Heute ist das Thema Whisky. Whisky, ein Getränk, das nicht viele kennen, doch noch mehr Leute mögen. Wie immer geht's um Whisky, Johannes.
Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwie, also fremde Ansprache, aber gleiches Getränk.
Fremdländische Ansprache. Nein, wir sind noch immer aus dem Abendland. Hier im Abendland gibt's heute etwas wundervoll Fantastisches. Mhm. Ich habe mich lange drauf gefreut. Ich mag es unheimlich gern. Und es ist eine der Marken, von der ich persönlich sagen kann, / muss. Ich habe noch nie was Schlechtes davon getrunken.
Da hast du vollkommen recht. Wir haben uns ja schon zigmal diese Folge vorgenommen und haben jedes Mal wieder geschoben oder was anderes gemacht oder es stand gerade was im Raume, dass es eine Neuanschaffung gibt in unseren beiden Regalen und deswegen wurde diese Folge sehr häufig verschoben, aufgeschoben und jetzt haben wir mittlerweile so viel von dem Zeug, dass nicht mal alles in eine Folge passt.
Ja, genau. Mittlerweile hat sich so viel eingefunden, eben weil es so gut ist, hat sich so viel eingefunden, dass wir gesagt haben, na, jetzt müssen wir eine Auswahl treffen, weil alles können wir schon gar nicht mehr nehmen. Wir haben heute 4 Destillate da, das soll für den Abend reichen. Ich denke, das ist schon lustig genug danach. Ja. 4 Destillate. Wir haben heute das erste Mal, glaube ich, keine Reihenfolge, weil die so gut sind, dass wir uns gar nicht entscheiden können. Ja. Das ist einfach schön.
Ja, und das zieht immer rein, Folge 44 und keine Folge über eine Destillerie, sondern das erste Mal eine volle Folge über einen unabhängigen Abfüller.
Korrekt. Da gibt es noch einige mehr. Da werden noch einige Folgen kommen. Yes. Das ist der erste und es ist eigentlich auch genau der richtige, denn einer meiner großen Favoriten, ich glaube der zweitgrößte unabhängige Abfüller, den es gibt, genau der richtige Stoff für die erste Folge in diese Richtung. Unabhängige Abfüller.
CCC ist für mich auch ein Riesenname. Als ich angefangen habe mit dem Whisky-Kram, dachte ich immer, boah, dieses goldene S, das hat Stil. Das muss richtig teures Zeug sein. Es ist bestimmt unbezahlbar. Namens Signatory Vintage.
Ja, und das goldene S steht für Steven da drauf.
Ah!
Weil ich das so gerne mag.
Ja.
Signatory Vintage. Das ist eine Folge, würde ich fast sagen. Machen wir es heute ein bisschen kurz und genießen, denn, kleiner Flashback, Folge 19, Folge Ockentoschen.
Mhm.
Es war ein Signatory Vintage dabei.
Stimmt.
Und wir haben in dieser Folge schon einen guten Zeitanteil der Geschichte von Signatory Vintage gewidmet. Diese werden wir heute ausnahmsweise ein bisschen wiederholen, denn die ist ganz witzig. Und vor allen Dingen, dadurch, dass es heute nur um Signatory Vintage geht, kann man das ruhig nochmal besprechen. Ansonsten kann ich auch sehr empfehlen, Ockentoschen-Folge zu hören.
Folge Nummer
19.
19.
19. Folge Nummer 19. Und das Coole ist, man kommt mit so einem unabhängigen Abfüller immer direkt durch verschiedene Destillerien.
Ja, das finde ich auch wirklich cool, dass man so einen Galoppritt durch verschiedene Destillerien hat. Heute sogar nicht nur verschiedene Destillerien, sondern auch verschiedene schottische Regionen. Das heißt, wir haben uns sehr breit aufgestellt.
Ja, du stellst dich immer breit auf.
Das liegt aber an meiner Körperfülle.
Jetzt stellt sich die große Frage, mit welcher der uns zur Verfügung stehenden heutigen Destillerien fangen wir denn an?
Das ist eine verkackt gute Frage und wir konnten sie einfach nicht beantworten. Normalerweise recherchieren wir ja, legen fest, welche Reihenfolge, diskutieren manchmal, wie rum und wir sind heute zu keinem Ergebnis gekommen und deswegen beteiligen wir euch heute einfach mal in unserer Auswahl der Reihenfolge unserer 4 Signatory Vintages.
Vintage. Machen wir es ganz einfach, so wie wir es immer machen. Wir machen Schnick, Schnack, Schnuck, wer den ersten auswählt.
Oh,
und der andere
geil.
Macht den zweiten und der erste dann wieder den dritten und der andere den vierten.
Das finde ich sehr geil.
Okay.
Schnick, Schnack, Schnuck. Der gute alte
ich
Stein.
Wickel dich ein.
Fuck.
Mein Freund. Habe ich dich eingewickelt?
Ich nehme immer den Stein. Ach, jetzt habe ich schon verraten für die nächsten Runden.
Du bist jetzt für immer besiegbar.
Hm.
Für alle. Ich wähle.
Er wählt den Secret Space Hide.
Ja, ich wähle das Unbekannte.
Ja. Den kennen wir nämlich alle beide noch nicht.
Ich wähle das Unbekannte, wir kennen das alle beide noch nicht. Und er heißt wirklich Secret Space Site. Das ist etwas, was es bei Signatory Vintage öfter gibt. Beispielsweise in Secret Space Site, es gibt auch Secret Islas. Mhm. Heißt eigentlich nur, es ist ein Whisky aus der Region Space Site in diesem Fall. Und wir wissen nicht, aus welcher dort vorhandenen Distillerie er kommt. Ja. Man munkelt, aber man weiß es nicht. Es steht nur Secret Space Site drauf. Er ist 12 Jahre alt, 12 Jahre gereift. Und hat 48,2 Volumenprozent, die einzige Sampleflasche am heutigen Abend.
Yes. Jetzt habe ich das Ding schon in der Hand, weil du es ausgesucht hast. Ich werde sie jetzt nicht wieder zurückstellen. Ich reiß sie jetzt einfach auf.
Ich liebe es, wenn du das Ding in der Hand hast.
Na gut, das war auch eine Steilvorlage für Anzüglichkeiten.
Eine Steilvorlage?
Nicht steif, steil, Junge. Okay. Jetzt hast du das Ritschen und Ratschen vom Deckel
überquatscht. Hat ja nicht mal geknackt, komm.
Letztes Mal hatten wir ja sogar schon vor Folgenbeginn ein Whisky im Glas, aber nach gerade mal 5 Minuten jetzt schon das erste Destillat finde ich stabil.
Was sagst du zur Farbe? Schnacken, ne?
Heute lohnt sich es mal wieder über die Farbe zu sprechen, weil wir haben nichts Gefärbtes.
Eine güldene Farbe.
Ja.
Eine güldene Farbe, die ist nicht zu dunkel. Rein von der Farbe in Paarung mit 12 Jahren hätte ich gesagt, da steckt kein Sherry mit drin.
Ich weiß aber, dass Sherry.
Ja, es steht drauf, ist ein Sherry mit drin. Aber die Farbe suggeriert eigentlich, dass es eine Bourbon-Gasreifung ist.
Ja, deswegen schätze ich, dass es keine Sherry-Vollreifung ist, sondern
eben
nur ganz typisch für Signatory Vintage, dass es ein Finish gewesen ist. Wir haben erfahren, dass diese Secret Space Site Distillerie mit dem Buchstaben M beginnen soll. Da gibt es nur wenige, zum Beispiel McAllen. Mal gucken, ob wir das rausschmecken können, was hier hinter steckt. Aber erstmal riechen wir dran. Oh, dieser Geruch ist so erhaben. Die verkaufen einfach kein Mist. Es ist immer gut. Signatory Vintage ist ein Genuss in der Nase.
Schön abgestimmt. Auch tatsächlich finde ich relativ wenig Sherry in der Nase. Da ist ein bisschen, aber viel Holz.
Ja.
Eine holzige, weiche Note, ein leichtes Karamell, was mitkommt. Der riecht ganz, ganz weich und wirklich eine leichte Sherryfrucht nur. Also echt wenig.
Ja, aber super rund, richtig schön abgestimmt. Der Alkohol transportiert den Geruch auch schön in die Nase. Also ich bin froh, dass der ein bisschen mehr als 40% hat.
Der riecht ein bisschen nach Alkohol, ein kleines bisschen, aber 48% und der hat vorher keine Luft gekriegt, ne? Der atmet jetzt gerade erst. Mhm. Ich bin mir fast sicher, wenn du den jetzt 5 Minuten stehen lässt, ist der Alkoholgeruch auch weitestgehend verflogen.
Ja, bin ich bei dir.
Ansonsten sehr schönes Getreide. Spricht wirklich für eine lange Ex-Bourbon-Fassreifung und ein kleines bisschen Sherry-Fass-Nachreifung, die nicht allzu lang gedauert hat. Ein bisschen vanillige Note, ein leichtes Getreide. Das schreit eigentlich danach.
Mhm.
Ja. Aber schön, schön rund.
Wirklich. Wollen wir?
Klar. Gucken wir mal, was der Secret so kann.
Slange.
Herrlich. Herrlich, da kommt viel mehr Sherry mit, aber auch schön abgestimmt.
Ja.
Er transportiert eine schöne Komplexität mit sich.
Ja, der ist schön wuchtig.
Ja.
Der kommt richtig wuchtig, fruchtig um die Ecke. Ich habe wieder das Holz, also schöner holziger Einfluss und auch wieder das Getreide. Für mich das Getreide auf der Zunge noch mehr schmeckbar als gerade riechbar.
Mhm. Sehe ich genauso, die Vanillenote ist mit dabei und dann kommt nach einer Weile, nach ein paar Sekunden entwickelt sich dieser Sherry relativ kräftig, bevor er etwas schwächer wieder abklingt.
Mhm.
Richtig cool gemacht.
Ja.
Eine richtig coole Sherry-Reise so über die Sekunden hinweg.
Ja, auch nachdem wir ja durchaus süß unterwegs gewesen sind die letzten Wochen, mal wieder was richtig kräftig, fruchtig, trockenes vom Oloroso und eben keine PX Finish-Reifung, sondern richtig, richtig schön olorosig.
Eine schöne Süße auch mit dabei.
Du hast einfach recht. Noch nie etwas Schlechtes von Signatory Vintage getrunken.
Ist wirklich so. Ist wirklich so. Was ich sagen muss, was ich bei Signatory Vintage auch sehr, sehr schön finde, ist, Signatory Vintage macht fantastischen Whisky und das zu starken Preisen.
Ja.
Also du bekommst wirklich gute Signatories für 35 Euro aufwärts und du kriegst wirklich richtig starke Destillate für 40, 45 Euro.
Ja.
Also absolute Spitzenklasse für 40, 45 Euro für Signatory ist einfach genial. Natürlich hast du da auch besondere Abfüllungen. Du hast die Decanter-Flaschen, die sind relativ klein aufgelegt, die sind sehr hochwertig, die sind entweder lang gelagert, besondere Fässer, besondere Destillerien. Da gehst du schnell hoch auf 80, 90 Euro. Euro, auch gerne mal über 100. Gibt es auch, aber es gibt eine ganz große Bandbreite zwischen 35 und 50 Euro oder zwischen 35 und 60 Euro. Und das ist einfach preislich für die Qualität super genial. Wenn du dir überlegst, was da drin ist, wie lange es gereift ist und wie viel die Originalabfüllung dann kosten.
Mhm.
Na, das ist einfach, bist du bei Signatory oft günstiger.
Das ist tatsächlich so. Und jetzt haben wir hier einen 12-jährigen Whisky. Das heißt, der ist wirklich erwachsen und gereift. Und wenn es das M in dieser Secret Space halt ist mit Macallan, dann ist der Preis von jetzt für so eine Flasche 68 Euro unschlagbar. Und du kannst dich auf den Kopf stellen, du kriegst eigentlich nicht außer im Super-, sondern Mega-Angebot einen 12-jährigen Macallan für unter 70 Euro.
Ja, da könnte ich mich jetzt natürlich auslassen, dass ich finde, dass Macallan zu den gnadenlos überbewerteten Whiskys gehört.
Ja.
Was den Preis angeht, das sind gute und leckere Whiskys, aber die sind viel zu teuer für das, was sie sind. Das ist wie ein Springbank. Die sind einfach viel, viel teurer als das, was sie sind auf dem deutschen Markt. Da gehört leider Macallan auch dazu, aber es ist gnadenlos lecker. Das ist komplett richtig und auch da sind wir preislich wieder in dem Segment. Warum diese ganzen Distillerien? Das hatten wir schon mal anklingen lassen. Unabhängiger Abfüller heißt, ganz einfacher erklärt, der unabhängige Abfüller kauft Fässer oft bekannter Distillerien. Und die füllt er dann selber in die Fässer seiner Wahl ab. Also in der Regel kauft er Fässer mit Inhalt, Fässer ohne Inhalt und dann entscheidet er, wie lange lasse ich das Destillat worin reifen. Er wählt die Fässer selber aus, die Zeitpunkte, die Finishes, wann fülle ich was um, wann fülle ich was ab. Und somit entsteht ein sehr, sehr eigenständiger Whisky des unabhängigen Abfüllers mit dem Grunddestillat der darauf beschriebenen Distillerie. Und im Secret Space-Fall wissen wir halt nicht, welche es war, aber es könnte vielleicht Macallan gewesen sein.
Richtig. Und dieses Prinzip birgt viele Chancen, schafft viele Möglichkeiten. Witzigerweise ist es auch so, dass ein Produzent wie Signatory Vintage bei einem Single Cask oder bei einem ausgewählten Fass ab und zu mal sagt, ho, das entspricht nicht unseren Qualitätsansprüchen, verkaufen wir weiter. Weil die dann einfach sagen, boah, die Leute sind gewohnt, dass sie eben noch nie etwas Schlechtes von uns getrunken haben. Das können wir so nicht auf den Markt bringen. Ab und zu kriegt man es mit einem abgefahrenen Finish oder mit einer längeren Nachreifung nochmal gebogen. Aber es ist durchaus auch gang und gäbe, dass Signatory sagt, das Fass kommt nicht mit unserem Logo auf den Markt und man vertreibt es weiter.
Sie blenden auch nicht, das heißt, das ist wirklich nichts Zusammengeschüttetes, sondern ganz oft Einzelfassabfüllungen oder eben Small Batches, kleine Serien, die dann verwurstet werden. Woher kommt das eigentlich? Es kommt natürlich aus Schottland, es war der Andrew Symington. Andrew Symington mit seinem Bruder 1988, also wir laufen ganz langsam aufs 40-jährige Bestehen von Signatory Vintage zu.
Oh,
wir haben
stimmt.
Jetzt 2025, 3 Jahre noch, dann haben sie 40-jähriges, das wird spannend. Andrew hatte einen Bezug dazu, da sein Vater schon in der Whisky-Branche tätig war. Er hat über 40 Jahre bei Vat 69 gearbeitet. Günstiger Blend.
Ja, das stimmt.
Den es damals schon gab, den es auch heute noch gibt. Und noch mehr hat er den Bezug aber dazu gefunden, weil er in der Zeit, in der er auch Signatory gegründet hat, Hotelmanager war im Prestonfield House Hotel in Edinburgh.
Richtig. Tolles Hotel, große Stadt. Und natürlich kriegt man dann in der Hotellerie sehr häufig Kontakt zu Leuten, die an der Hotelbar sitzen und gerne beraten werden möchten, was sie sich denn heute die Kehle runterschütten.
Und auch zu Spirituosen hat man auch gediegenen Kontakt. Dann war halt der Vater, der da gearbeitet hat und dann ist klar, dass irgendwie Whisky das Ding ist und er hat sich gesagt, Mensch, ich würde das gern machen und hat das eben 1988 gestartet. Was eben geil ist, ist die Herkunft des Namens Signatory Vintage.
Finde ich so geil.
Es ist mega und das ist das Lustige daran auch, dass er sich gesagt hat, und auf jeder Abfüllung lasse ich eine besondere Person unterschreiben. Das ist diese Signatory da drauf auf meinen Flaschen. Was doof gelaufen ist, dass es so gut ankam, dass sein erstes Fass, das war ein Glenlivet aus dem Sherry-Fass von 1968,
oh mein Gott,
so schnell verkauft war, dass er noch gar keinen zum Unterschreiben hatte. Und dann hatte sich die Sache mit der Unterschrift erledigt.
Ja.
Deswegen heißt er heute noch Signatory Vintage, es war aber nie eine Unterschrift drauf.
Also wenn die möchten, ne, dann erklären wir uns durchaus bereit, mal so eine Bottle zu signieren. Und dann steht da irgendwo Jo und Steve. Natürlich Steve dann mit dem S vorne von Signatory und dann tief dahinter geschrieben. Also falls Andrew Symington es möchte, unterschreiben wir gerne mal auf einem seiner Bottlings.
Ja, er kann einen kleinen Motivation Letter schreiben.
Ja.
Und wenn der überzeugend ist, dann überlegen wir uns das mit Whiskas.
Whiskas, finde ich cool.
Was sagt denn mein rechter Platz an diesem Abend, was der Whisky Nummer 2 werden wird?
Schnucken wir das wieder aus oder bin ich jetzt demokratisch dran?
Das war nur der Beginner, der ausgewürfelt wurde.
Ah, okay. Weil ich dachte, ich habe dir jetzt mit dem, ich benutze immer den Stein, quasi schon 3-4 Mal eine Steinvorlage gegeben, mich zu schlagen.
Das heißt bei dir nicht Steinschere Papier, das heißt Stein.
Ja, du weißt, ich bin simpel gestrickt.
Ey, du darfst jetzt aussuchen, das haben wir so gesagt.
Okay, dann entscheide ich mich für den Bonnehaven.
Den kenne ich auch noch nicht. Den
kennst du noch nicht. Ja, den willst du haben.
Bonnehaven.
Ja, ich habe heute gelernt, dass es nicht Bonnehaven, weil da ist ein B in Bonnehaven, heißt, sondern Bonnehaven auf Gälisch.
Ja, bin ich Sprachlegastheniker heute, der Bonnehaven richtig gesagt hat.
Ja, siehst du.
Der sonst nicht alles nur verkekst. Bonnehaven. Das Verrückte ist, du hast ihn ja schon aufgemacht, das ist dein Whisky, ich habe ihn noch nicht probiert. Mhm. Bonnehaven kenne ich als typisch rauchigen Whisky.
Ja.
Ein typischer rauchiger Whisky aus dem Norden der Insel Islay. Dort steht die Bonnehaven und sie machen halt, wie es für eine Islay-Distillerie sich gehört, rauchigen Whisky.
Mhm.
Dieser Signatory Vintage Bonnehaven ist nicht rauchig.
Richtig. Vielleicht haben sich alle gedacht, ist der dumm, jetzt einen rauchigen als Whisky Nummer 2 in der Viererreihe? Ja, ich bin vielleicht dumm, aber trotzdem ist es bewusst gewählt, denn wir haben ein Unpeated Bonnehaven. Das ist selten, das kommt nicht häufig vor und der schmeckt hervorragend und ich würde ihn dir gerne jetzt mal kredenzen.
Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank.
Endlich mal wieder ein Plop.
Wir befinden uns übrigens hier mit unseren Whiskys aktuell in der Vintage Small Batch Edition.
Ja.
Wir haben hier, dein Bonnehaven hat die Nummer 7, also ist Batch Nummer 7. Und diese Vintage Editions sind alle bei 48,2%.
Ja.
So auch diese. Und sie sind alle nicht filtriert und sie sind auch nicht gefärbt.
Zum Glück.
Ich halte mich zurück. Ich würde aber jetzt beim Einschenken schon so gerne was über die Farbe sagen.
Hast du schon mit dem Mikro angeprostet?
Und mit der Flasche.
Jo, du wolltest was zur Farbe sagen. Bitte lass deiner Lyrik freien Lauf.
So ein geiler, dunkler Bernsteinton.
Hammer, oder?
Der schreit dir ins Gesicht. Ich habe jahrelang im Sherry gelegen und mich gesuhlt habe ich da drin. Richtig geil. Die Flaschen sehen eh schon schön aus, weil diese Vintage Small Batch hat so ein rot, dunkelrot-schwarzes Etikett und dazu diese dunkel gefärbte Whiskyfarbe ist richtig gut.
Ja, also das Design dieser Signatory-Serie finde ich am allerbesten. Schwarzes Label, roter Kummerbund um die Flasche und kennst du das so, wenn man bei PowerPoint-Präsentationen von einer Farbe in die andere überslidet, so einen Übergang schafft? Das ist so ein Übergang von dem Schwarzen ins Rote mit der goldenen Schrift. Das sieht richtig hochwertig und geil aus.
Auch Oloroso Sherry Cask, in diesem Fall 11 Jahre gereift.
Mhm. Das heißt, jünger als unser erstes Destillat.
Aber riecht noch voller. Boah, ist das geil.
Mhm. Wirklich. Ich schnupper dran und denke, oh, gleich kommt Torf. Aber kommt gar nicht.
So richtig, richtig volle Oloroso-Note dieses Mal. Nicht so sanft wie beim letzten, wie beim Secret, sondern richtig präsente Oloroso-Note. Der sagt ja auch im Geruch direkt, ich habe jahrelang in diesem Oloroso-Fass gelegen.
Ja.
Die Farbe dazu und eine so süße, eine so sweete Süße.
Mhm.
Wahnsinn, richtig süß im Geruch. Ganz wenig Getreide jetzt plötzlich nur noch.
Ja, der sagt den Synapsen richtig guten Tag. Wenn man da zu tief reinriecht, dann tut's fast weh.
Aber so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das jetzt Einbildung ist, denkt man sich schon, das riecht aber ein bisschen, als wäre da so eine Rauchspur, ne?
Ich habe das auch. Das ist, ich weiß nicht, ob es Erwartungshaltung ist oder ob es real gerochen ist, aber ich habe das auch.
Die haben ja aber auch torfiges Wasser bei der Bonnehaven. Also es ist, die Gerste ist natürlich dann auch getorft, wenn es ein getorfter Whisky ist. Aber allein das Wasser für den Whisky ist auch schon recht torfig da oben, weil es durch die verschiedenen Gesteins- und Erdschichten fließt.
So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Aber macht natürlich Sinn. Aber bei dem lasse ich mir sehr gerne Zeit zum Riechen, weil das wirklich Spaß macht.
Ich habe da auch so ein bisschen floral-grasige Aromen noch, muss ich sagen. Das ist so ein bisschen so ein frisch geschnittenes Gras noch mit dabei. Ja. Es ist halt kein Getreide, wie du das sonst schon mal hast, wie wir es auch gerade hatten.
Ja, das ist moosig, ein bisschen für Heidekraut zu wenig kräutrig, aber in die Richtung geht es.
Ja, dieses moosige, auch mit dem starken Oloroso-Geruch, das erinnert mich immer so ein bisschen an nasses Fass. Ne? Mhm. Nicht an trockenes, sondern an nasses Fass.
Ja, Moloroso. Moosig und Oloroso.
Glotsch-Whisky. Also der riecht ganz großartig. Ich habe jetzt tatsächlich, wenn du das ein paar Mal hast, die Torfnote, die dir was vorgaukelt, zusammen mit dieser starken Oloroso-Note, formiert sich nach ein paar Mal Riechen zu einer Tropenfruchtnote. Weißt du, so in Richtung Ananas, Drachenfrucht, so was ganz Exotisches.
Mhm. Ja, also die Nuance habe ich nicht. Ja,
doch.
Wie also könnte ich,
riech mal richtig.
Wie könnte ich dir widersprechen? Ich rieche ja richtig, Mann.
Ja, doch, der ist schon. Also ich habe da sowas. Das dauert natürlich ein bisschen, der muss auch ein bisschen Luft kriegen. Hat er jetzt bekommen. Ich bin ganz klar jetzt mittlerweile bei Südfrüchten unterwegs.
Okay, dann würde ich sagen, stoßen wir auf die Südfrüchte an.
Bevor es noch verrückter wird.
Ja.
Slantje. Da ist er doch, der Rauch.
Mhm. Crazy. Warum wird gesagt unpeated? Da kommt Rauch mit.
Ja, der ist fast unpeated, hätte ich gesagt. Mhm. Ich weiß nicht, ob es wasserkräftig genug torfig sein kann, als dass diese Note mitkommt. Aber sie ist im Vergleich zu getorften Whiskys sehr, sehr schwach. Und ein sehr starker Oloroso, der da überlagert, ganz deutlich.
Ja.
Starke Oloroso-Note. Aber ich mag das. Solange die ist noch nicht zu stark. Zu viel Oloroso ist so ein bisschen, wie wenn du in so einen feucht-modrig-pilzigen Raum kommst.
Ja.
Wenn das so richtig krass überlagerte Oloroso-Note ist. Und das ist es noch nicht.
Ja.
Der ist da noch knapp drunter.
Ja, das ist, also wenn es zu sehr Oloroso ist, dann zieht sich manchmal der Mund zusammen, als würdest du Zitronenkonzentrat trinken. Das ist hier nicht so. Aber auch der Rauch ist nicht so, dass es alles überlagert. Das ist wirklich Hand in Hand und sehr harmonisch. Mal ist der Oloroso im Vordergrund, mal ist der Rauch im Vordergrund und das wechselt sich kontinuierlich ab.
Ja, genau. Sehr, sehr interessant, sehr spannend. Übrigens, diese pilzig-modrige Note, die ich gerade meinte, das ist eine Schwefelnote. Ich habe ein Interview gelesen, just auch mit Andrew Symington. Und da ging es darum, er macht den Whisky so, versucht ihn so zu machen, wie er aus seiner Base hört, dass die Leute ihn gern möchten.
Ah.
Und er sagt auch, das ist regional sehr unterschiedlich. Und er hat so ein paar Beispielregionen genannt und sagt auch, die Deutschen mögen es gern, sehr, sehr sherry-lastig, ölig und sogar den Sherry mit der Schwefelnote mögen sie noch. Und das genau diese Schwefelnote ist diese sehr, sehr starke Oloroso-Note. Mhm. Wenn da wirklich ganz viel, wenn da vielleicht eine Vollreifung ist in einem First-Fill-Fass, dann hat man das schon mal. Lange Vollreifung im Sherry-Oloroso-First-Fill, da hast du diese Schwefelnote und das erinnert einen eben an so einen pilzig-modrigen Keller, weil da eben Schwefelnote mitkommt.
Ja, okay, krass.
Ja, also, du hast aber vollkommen recht. Es gibt sich hier immer abwechselnd Sherry und leichter Torfrauch die Hand.
Mhm.
Aber das passt cool zusammen, dadurch, dass das so ineinander greift.
Ja, also deine südtropische Geruchsnuance geht bei mir eher in Richtung Nordafrika oder Nahe Osten. Ich habe was ein bisschen Datteliges, Feigiges.
Ja, kann man auch da rausschmecken. So eine Feige ist, finde ich, auch sehr stark an getrockneten Früchten.
Mhm. Ja.
Sehr süß. Auch dieser Whisky ist sehr süß. Ich finde, da kommt eine recht kräftige, aber angenehme Süße mit.
Mhm.
Das passt schon gut dazu. Das ist, denke ich, halt der Oloroso, der einen daran erinnert.
Mhm. Also ich freue mich schon sehr auf die Bonne-Haben-Folge.
Mhm.
Das wird bestimmt spaßig, da mal tiefer einzutauchen und da mal von der Bandbreite der Destillate noch ein bisschen mehr zu probieren. Wir hatten ja schon mal einen in der Folge mit David von My Bar. Da hatten wir auch einen Bonne-Haben, den er nochmal in einem Fass gefinisht hat.
Ja. Ich würde auch gerne tief in den Bonnerhaben eintauchen.
Ja, einen schönen Köpper. Preislich sind wir hier bei 70 Euro. Also noch ein bisschen teurer als gerade der Secret Space Side. Nur ein paar Euro, wenn man den so ersteht. Aber muss ich sagen, ist er auch wert. Nicht nur vom Namen, nicht nur vom Abfüller und der Destillerie, sondern auch wirklich geschmacklich. Also das lohnt sich.
Mega. Mega, mega, mega. Ein sehr, sehr, sehr leckerer Whisky.
Und wenn da jetzt ein Sticker auf der Alkoholzahl kleben würde, hätte ich den blind auf über 50 geschätzt.
Na, ich nicht.
Ne?
Der schiebt, aber der schiebt noch nicht wie ein Ü50er. Die Kraft entwickelt da, finde ich, dann noch nicht.
Die Ü50er. Ja, also ich wäre mit 50 wäre ich mitgegangen, aber eben nicht mit 60. Aber ich hätte den tatsächlich auf über oder an die 50 geschätzt.
Hm. An die 50. Mein Name ist Andi. Andi 50.
An die 50. Ja gut, an die 50 ist es ja, wenn du mit 48,2, also das traue ich meinem Gaumen noch nicht zu, 1,8% Unterschied an Alkohol rauszutesten.
Also du merkst, ich hätte jetzt gesagt, ja, unter 50, aber auf jeden Fall über 46, also irgendwo dazwischen, dass die Wahrheit da liegt. Könnte man erahnen.
Ich finde diesen Andrew Symington wirklich cool, weil der hat ja noch ein kleines Nebenprojekt neben seinem Signatory Vintage. Er hat sich nämlich vor ein paar Jahren die berühmte Destillerie Edredour in den Highlands gekauft.
Muss ich da auch mal reinziehen. Deutlich über 100 Jahre alt, diese Destillerie.
Ja.
Und er sackt die einfach ein. Bis 1992 war der Firmensitz in Leith bei Edinburgh.
Mhm.
Dann sind sie umgezogen, weil Signature Vintage so beliebt war, dass sie extrem expandiert haben und mehr produziert haben und mehr verkauft haben. Dann sind sie nach Edinburgh direkt umgezogen, hatten dort ein neues Gebäude, haben da eine neue Abfüllstraße gebaut, haben dann alles selbst gemacht in diesem neuen Gebäude. Und Ende der 90er Jahre hat er dann seinen Bruder ausgezahlt. Ab da hat Andrew das auch ganz alleine gemacht. Ohne Bruder. Ich glaube, dem ging es dann auch gut genug, dem Bruder.
Glaube ich.
Und wie du richtig sagst, 2002 hat dann der große Schritt stattgefunden, dass er die Edredour in den Highlands gekauft hat. Und da im Übrigen ist dann auch Signatory Vintage hingezogen. Das heißt, richtig. Signatory Vintage sitzt heute auf dem Gelände der Edredour Distillery und die ist in Pitlochry, hätte ich gesagt.
Pitlochry, weiß ich tatsächlich auch nicht genau, wie man es ausspricht, steht aber auch auf den Signatory Flaschen.
Yes.
Nämlich From Pitlochry to the World.
Und das macht er in die ganze Welt hinaus. Die Fasslager links sind verteilt über verschiedene Regionen Schottlands, denn es sind einfach zu viele, die kriegst du nicht alle da auf dem Gelände unter. Tausende Fässer, der gute Mann.
Ja, und das ganze schöne Zeug, was wir trinken, wird also auch mit der Abfüllanlage von Edredour abgefüllt. Edredour selbst, wenn ich es richtig im Kopf habe, produziert nur wenige Monate im Jahr. Also nicht durchgehend, sondern hat die Produktion gedrosselt. Die machen nicht nur Highland Single Malt Scotch, sondern die haben auch noch, ich sag mal, eine Tochterfirma bzw. eine Marke für rauchigen Whisky. So wie bei Glenelachie, wir einmal den normalen, nicht getorften Glenelachie haben und den Mekultor als rauchige Variante, haben wir vom Edredour die rauchige Variante Balechin. Und diese beiden Destillate kommen auch von Andrew Symington und werden beide eben dort bei Edredour produziert. Und diese Kombination aus einem Highland Single Malt aus einem rauchigen Whisky und aus dieser Riege an unabhängigen Abfüllungen. Also ich habe vor dem Kerl höchsten Respekt.
Ja, absolut. Die Edredours sind halt auch geil und auch die Balachins sind unfassbar geil.
Mhm. Auch da wird eine Folge folgen.
Definitiv. Auch keine günstigen Destillate, muss man sagen.
Nee.
Aber sie sind halt auch wirklich gut.
Ja, liegt am harten Fassmanagement. Die Fässer bei Edredour sind wirklich zum Teil einzigartig, haben sehr früh angefangen mit abgefahrenen Fassfinishes. Ich liebe die Weißwein-Finishes von Edredour, könnte ich mich reinlegen. Und wie gesagt, auf die Folge von Edredour bin ich heiß.
Als nächstes trinken wir einen, der nicht aus der Vintage Small Batch Serie
reißen wir aus.
Stammt. Wir schwanken über zur Unchill Filtered Collection. Da haben wir hier einen Signatory Vintage destilliert in der Glenrothes.
Glenrothes.
Ich bin ja sowieso ein ganz großer Glenrothes Freund.
Das bist du.
Wer sich dessen vergewissern möchte, der ist gehalten, Folge 6 zu hören, unsere Glenrothes Folge. Mhm. Dieser Signatory Vintage ist ebenfalls aus der Glenrothes, weil ich den so gut finde. Ich habe auch noch eine zweite Flasche zu Hause, die ist aber noch zu, die ist nicht offen. Die ist auch nicht aus der Unchill Filtered Collection, sondern die ist aus der 100 Proof Collection. Das heißt, diese 100 Proof Collection, der hat auch 57, schlag mich tot Prozent. Das ist nochmal ein ganz anderes Brett.
Ja.
Hier in der Unchill Filtered Collection, die ist natürlich auch nicht gefiltert und auch nicht gefärbt, hat er aber in Anführungszeichen nur 46%.
Mhm.
Schöne Stärke. Und hier auf dieser Flasche von der Unchill Filtered zeigt sich eine Besonderheit. Die hatten wir jetzt bei den Vintages Small Batch nicht. Wir haben hier ganz genaue Infos über das Fass, das hier reingewandert ist. Das ist eine entsprechende Single-Cask-Abfüllung.
Ja.
11 Jahre alt, destilliert 2011, genau am 7.3., gebottelt am 27.05.22, ist in Eichenfässern gereift. Und wir sehen sogar hinten die Fassnummer, und es ist doch kein Single Cask, es waren 21 Hogsheads mit den Nummern 1745 bis 1765 und 4 First Fill Sherry Finish Butts mit den Casknummern 3, 5, 8 und 9. Also hier wissen wir wirklich alles.
Ja.
Das ist übrigens die Whisky.de Club Bottling. Gibt ja viele verschiedene. Das ist die Whisky.de Club Bottling von 2022/23, ist also in Zusammenarbeit mit Whisky.de entstanden und extra für Whisky.de gebottelt worden.
Ganz genau. Also kein Single Cask, sondern in Anführungszeichen nur ein Single Malt und eben aus insgesamt dann 25 Fässern von einem Brennvorgang von Glenrothes. Aber ich finde es cool, wie transparent die mit solchen Infos umgehen und quasi das genaue Datum und im Grunde die Uhrzeit und die Sekunden, wann es abgefüllt worden ist, da auf die Flaschen schreiben. Das ist wirklich cool und transparent.
Genau, und man kann sich halt sicher sein, die Fässer sind wirklich alle handverlesen. Die suchen selber aus, welches Fass ist gut genug, welches Fass nehmen wir und welches Fass nehmen wir eben vielleicht auch nicht. Ne? Also schon die Fassqualität ist wirklich hoch. Und da wir ja schon mal gelernt haben, dass neben dem Wasser und der Gerste und der Lagerart insbesondere das Fass eine riesengroße Bedeutung, einen riesengroßen Einfluss hat, ist das natürlich umso wichtiger, dass die Fässer entsprechend hochwertig sind.
Ja, ich bin sehr gespannt, wie diese Auswahl an Fässern miteinander harmoniert.
Flöpp, flöpp.
Danke. Glenrothes. An sich schon eine tolle Destillerie. Wie gesagt, Folge 6. Fast 40 Folgen her, das ist echt Wahnsinn. Aber hier gehen wir jetzt mal auf dieses Sonderbottling, auf das Membership-Bottling von Whisky.de ein. Was ist dein erster Eindruck von der Farbe?
Gut, nicht ganz so dunkel wie vom Bunnehaven gerade, ein bisschen heller.
Ja.
Trotzdem vergleichsweise dunkel, aber eher ins Goldene als ins Bernsteinige reingehend, hätte ich gesagt.
Ich habe tatsächlich Flocken in meinem Whisky.
Du hast Flocken in deinem Whisky? Tatsache.
Ja.
Und das mit 46%.
Das mit 46.
Aber er ist halt geanschillfiltert.
Ja, vielleicht hatte ich auch nur irgendwie Essensreste im Bart, die jetzt quasi von meinem Oberlippenbärtchen in das Glas übergesprungen sind.
Ja, das kann natürlich sein. Oh, da habe ich gerade ein bisschen geschuppt hier.
Oder Schuppen. Ja, du kommst doch vom Friseur heute.
Ja, deswegen ist ja nichts mehr.
Ist nichts mehr an Schuppen.
Nee.
Aber wir wissen ja, dass das nichts zu tun hat mit dem Geschmack. Und ich habe lieber den reinen, puren Whisky-Geschmack als einen gefilterten Whisky.
Auf jeden Fall. Dann da gibt es ja auch die Very Cloudies, gibt es ja auch noch.
Ja.
Das ist noch eine Serie von Signature Vintage und Very Cloudy. Warum sehr wolkig? Weil die bewusst trüb sind oder relativ trüb,
ja,
weil die eben auch nicht gefiltert sind, aber sie haben nur 40%.
Mhm.
Da haben wir natürlich das Riesending, dass die dann schon mal ausflocken. Und bei den Very Cloudies ist es direkt so vorgesehen.
Ja.
Die sagen also quasi mit dem Namen schon, hey Leute, hier wird es jetzt trüb, weil er ist nicht gefiltert und hat aber nur 40%.
Ja.
Deswegen heißen die Very Cloudy.
Ja, wirklich interessant und auch cool, wie breit die sich aufstellen mit einer Single-Grain-Reihe, mit einer Cask-Strength-Reihe, mit den Vintage-Reihen, mit den Unchill-Filtered-Reihen. Also die knallen raus ohne Ende.
Und es gibt eine schöne Einsteigerserie, die hat auch nur 40%, ohne besonderen Schnickschnack,
ja,
also wirklich, um einen langsam heranzuführen.
Mhm.
Es gibt so viele Serien, aber die haben alle irgendwie was für sich. Finde ich auch sehr, sehr cool.
Ja, wirklich. Der Geruch ist ganz anders als die vorherigen. Wir sind jetzt ja zurück in der Speyside. Das heißt, eigentlich vom Bouquet her sind wir wieder fruchtig-spritzig unterwegs.
Der riecht aber weniger spritzig. Der ist fruchtig, sehr fruchtig, aber kräftig fruchtig.
Ja.
Ne, so richtig wuchtig. Fruchtwucht.
Ja, ich habe auch eine gewisse vanillige Süße. Klar, logisch, von den Hogsheads wird da viel Holz, viel Vanille, Ex-Bourbon mit durchkommen.
Ja, du hast ein leichtes Getreide, du hast wieder viel Sherry-Fass dabei. Ich habe auch eine sehr vanillige, süße Note, viel Süße, viel Frucht vom Sherry, eine dunkle, trockene Frucht habe ich da.
Mhm.
Also der ist wirklich wieder sehr, sehr kräftig in eine, ja, in so eine dunkelrote Richtung.
Ja, ich finde es wirklich spannend, wie das Verhältnis von Holzfässern zu Sherry-Fässern ist, weil 21 zu 5 ist ja eigentlich ein eindeutiger Unterschied. Und trotzdem ist von diesen wenigen Fässern der Einfluss im Geruch so groß, dass man es ganz deutlich rausriecht, auch wenn es wirklich in der Unterzahl ist.
Ich finde aber auch, dass der Distillerie-Charakter von einer Glenrothes einfach durchkommt.
Ja, ja.
Und der ist halt einfach gut, weil Glenrothes eine tolle Distillerie ist.
Das ist direkt dieser wohlige Geruch. Ich bin tatsächlich eher beim Glenrothes 10 als beim Glenrothes 12. Klar, der ist jetzt mit 11 Jahren genau in der Mitte vom Alter. Aber trotzdem bin ich eher beim Zehner.
Mhm.
Ja, schön. Ich habe neulich noch einen Whisky getrunken aus der kleinen Schwester von Glenrothes. Die Distillerie gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Und der hat auch einen ganz ähnlichen Stil.
Ein sehr warmer, wohliger Geruch, der mich einhüllt und zum Genießen einlädt.
Ja, bisschen nostalgisch auch, ne? Also ich bin gerade wirklich wieder so an den Anfängen unseres Podcasts in Folge 6.
Riecht fantastisch, sieht gut aus, bringt alles mit, was er mitbringen muss.
Riecht fantastisch, sieht gut aus. Könnte auch irgendwie so eine Davidoff-Werbung sein.
Ich könnte auch von dir sprechen.
Fast. Prost.
Slatje.
Boah, der macht ja richtig auf im Mund. Der geht so in eine ganz andere Richtung. Viel süßer, viel fruchtiger. Ich habe Aprikose, ich habe roten Apfel. Junge, Junge, hätte ich überhaupt nicht eingeschätzt, dass der jetzt geschmacklich nochmal so einen draufsetzt.
So hart dieser Distillerie-Charakter auch, ne? Also, das ist einfach ein Glenrothes auch. Das merkst du direkt. Und ich gebe dir zu 100% recht, Frucht. Ganz spritzige Frucht. Der riecht viel dunkler, als er dann im Geschmack ist. Der ist so richtig, ja, Apfel-Pfirsich, ganz, ganz süß. Ganz, ganz süß. Deutlich süßer als der Bonahafen.
Mhm. Anatomisch sind ja die süßen Geschmacksrezeptoren vorne auf der Zunge. Wenn du den ganz lange, ganz vorne im Mund lässt, das ist wirklich eine süße Explosion.
Boah, fantastisch.
Der macht richtig Freude. Wirklich, wirklich, wirklich. Ich hätte den geruchstechnisch hinter den vorherigen beiden angesiedelt, aber der schmeckt besser als alle beiden vorher.
Gut, sehe ich nämlich genauso. Tatsächlich ist die Reihenfolge bis jetzt, finde ich, exakt richtig.
Und wer weiß, was da gleich noch kommt.
Der Bonahafen war besser als der Secret, aber der Glenrothes stellt den Bonahafen nochmal in den Schatten. Der ist so rund, als wäre er genauso gewollt worden.
Ja, ich habe leichte Noten von Eistee. Also was ein bisschen herb vom Tee, von so einem Teeblatt. Und dann aber das Süße von dem klassischen Pfirsich-Eistee.
Ja, das ist halt die Pfirsichnote, die sich für mich mit dem Sherry ein bisschen paart. Nicht gegenseitig stört, sondern eher gut miteinander harmoniert. Ja, ich weiß, was du meinst, weil halt auch so eine Süße mitschwingt. Ja. Und wenn du Pfirsich hast plus Süße, denkt man direkt an so einen schönen Lipton.
ja.
Ja, deswegen ist das so ein bisschen vom Pfirsich weiter assoziiert. Also sehr, sehr viel Frucht in Richtung Pfirsich, dunkle Frucht, viel Süße. Und ein bisschen Getreide kommt da noch mit, ein bisschen Gerste. Habe ich im Geruch mehr gehabt, geht dann in der ganzen Fruchtgewalt etwas unter, bleibt aber ganz leicht im Hintergrund immer noch da. Also wirklich sehr, sehr schön. Ich glaube, wenn du dem noch die 2,2% mehr verpasst hättest auf 48,2, hätte dem noch besser gestanden, hätte dem richtig gut gefallen können. Jetzt bin ich noch gespannter auf den 100 Proof Glenrothes, den ich noch zu Hause habe, mit 57%.
Tja, dann müssen wir leider noch eine zweite Signatory-Folge machen.
Ja, gut, dafür sind ja noch einige da.
Dafür sind noch einige in den
Wir haben aber auch noch fantastische Barry Boss und Rudd, ohne jetzt für die Konkurrenzwerbung machen zu wollen.
Ja, aber ist so. So, Marion McDavid wird noch eine Folge kommen. Barry Bros and Rudd wird eine Folge kommen. Gordon McPhail wird eine Folge kommen. Tolle, unabhängige schottische Abfüller. Mhm. Und natürlich unser Kumpel Fred Lang von Douglas & Lang. Das wird auch geil. Weil von dem Kollegen haben wir auch einiges parat. Und zwar so viel, dass wir schon pro Abfüllung von Douglas Lang
hat ja so viel. Ja. Ich wollte gerade sagen,
ja.
Der hat ja so viel.
Das wird Spaß.
Wir fangen erstmal mit einem an. Da haben wir schon genug. Ich glaube, mit 5 Whiskys machen wir uns da auch wieder einen schönen Abend.
Das stimmt. Das stimmt.
Das ist ein hervorragendes Destillat. Mensch, ich glaube, ich gehe morgen nicht arbeiten. Ich bleibe einfach hier, wir machen die Flasche leer und dann geht es uns gut.
Könnte schwierig werden.
Ja, ich weiß.
Ich muss sagen, vom Abgang her ist er kürzer zum Beispiel als der Bonahafen. Der ist richtig lange
gib ich dir recht,
am Gaumen geblieben. Aber das macht überhaupt nichts, weil der ist von der Geschwindigkeit her schneller. Aber so wie es bei Rennautos manchmal auch ist, dann sind die halt schneller an einem vorbeigefahren. Aber der kurze Moment, wo man die gesehen hat, wo man das Motorengeräusch gehört hat, war umso geiler.
Wenn es wirklich gut ist, ist nicht so wichtig, wie lange es dauert.
Ist das deine Entschuldigung an die Frauenwelt?
Nee, ich habe dich gerade zusammengefasst.
Ach so, okay. Du hast mich zusammengefasst. Gut, nehme ich so hin.
Was den Whisky angeht, trifft diese Aussage aber in jedem Fall zu. Ja, der ist nicht so lang, aber gut.
Wirklich, wirklich
gut. Sehr, sehr gut.
Weißt du, was das Geile ist? Es ist eine ganze Flasche. Und aus der ganzen Flasche sind vielleicht 6 Drums raus. Also werden wir den noch häufig genießen können.
Ja, die wird hart genossen.
Ja. Das ist natürlich immer so ein kleiner Wermutstropfen bei Signatory Vintage. Mhm. Wir haben immer limitierte Fassauflagen.
Ja,
immer limitierte Anzahl an Flaschen. Weil, ist doch klar, wenn ich einen Single Cask habe, also ich sag mal jetzt ein Fass, wo 450 oder 500 Flaschen rauskommen, habe ich gelitten, weil dann ist er weg. Jetzt bei dem Bottling von Whisky.de haben wir zumindest mal 12.000, 13.000 Flaschen, aber trotzdem ist das eine begrenzte Anzahl. Das ist keine Core Range, wie wir sie von ganz vielen großen Destillerien kennen.
Ja, die gibt es so ja auch gar nicht. Ne? Nee. Die ist halt nicht vorhanden. Guck mal, ich kann dir sogar Schuppenfreiheit bescheinigen. Ja. Es steht sogar drunter auf dem Tube, due to no chill filtration, this whiskey may turn cloudy when stored in a cool place. It's both more full-bodied and full-flavored. Und er wurde ja in einem cool place gestored, weil er war ja bei mir zu Hause.
Der war bei... Das ist unfassbar cool bei dir. Na gut, aber dein Schottland-Regal ist im Keller angesiedelt. Bedeutet, da ist es durchaus...
Sehr cooler place.
Ja, es ist ein sehr cooler place.
Ja, ich sitze gerne in einem coolen Place. Guck einfach nur auf das Regal.
Ja. Der Hot Place ist ja bei dir unterm Dach, wo deine Sauna ist. Und der Cool Place ist eben im Keller. Mhm. Und jetzt kommen wir zu einem letzten coolen Finale. Es ist noch einer übrig. Wer soll entscheiden, welcher der nächste Whisky ist?
Okay, diesmal darfst du.
Okay, das ist sehr gnädig. Was haben wir uns für den Schluss aufgehoben? Einen Glenelchie. Wir haben schon so häufig von Billy Walker und Glenelchie erzählt. Und jetzt ist es das erste Mal so, dass wir einen Glenelchie trinken. Allerdings, Billy Walker verkauft sein Zeug nicht mehr. Alles, was er brennt, füllt er auch ab. Und da verlässt nichts ohne den Namen Glenelchie oder Mekultor die Destillerie. Das heißt, das Zeug hier muss vor der Ära von Billy Walker abgefüllt worden sein. Er hat 2015 übernommen. Bedeutet, das Ding hier ist schlank älter als 10 Jahre.
Ganz genau. Es ist nämlich 11 Jahre alt. Es ist ja auch aus der Vintage 2012 Series. Wir sind wieder beim rot-schwarzen Etikett, wieder in der Vintage Small Batch. Dieses Mal ist es die Small Batch Number 8 aus der Glenelchie Distillery. Ebenfalls die typischen 48,2%. Da habe ich schon wieder Bock drauf. Und die Glenelchie ist halt schon von der Distillerie her einfach geil. Das ist einfach ein fantastisches Destillat. Ich liebe Glenelchie. Wir lieben alle Glenelchie. Mhm. Das von Signatory Vintage kann einfach nicht schlechter sein. Ich meine, die Flasche ist auf. Wir wissen, dass es nicht schlechter ist. Das ist halt einfach, das kann nur gut sein, diese Kombination von Glenelchie und Signatory Vintage. Also wirklich auch wieder ganz großes Kino. Ich freue mich auch ein bisschen, dass das der letzte Whisky geworden ist. Da kann man nochmal richtig eins im Abschluss reingenießen. Mhm. Mega.
Ich höre das Wasser in deinem Munde schon zusammenlaufen.
Raustropfen.
Ja, also soll ich etwas tun?
Gib's mir.
Oh, herrlich.
Die Farbe.
Wirklich.
Die Farbe. Auch hier war ein Oloroso-Fass am Werk. Wer hätte es gedacht?
Schon wieder. Mensch, sind wir monoton unterwegs. Aber wir brauchen hier irgendwo einen gemeinsamen Nenner. Nicht nur der goldene Schriftzug, sondern auch die Finishes sind irgendwie sehr olorosig heute. Dafür haben wir 4 verschiedene Destillerien.
Dieser dunkle Bernsteinton schon wieder, ne? Das ist unglaublich schön.
Die sind ganz bisschen heller als der Bonnehaven, aber nur eine Mini-Nuance.
Ja, die sind sehr ähnlich, aber du hast recht, der Bonnehaven ist gefühlsmäßig ein Ticken dunkler.
Ja.
Und auch hier wieder die Distillerie-typische Note. Es wird getreidiger. Wieder ist Oloroso eine Sherry-Note mit dabei, aber schwächer als beim Glenrothes. Mhm. Es ist mehr Getreide da und in der Nase auch weniger Süße.
Ja, ich hätte fast das Getreide verwechselt mit sprittig, aber danke, dass du meine Nase aufgeklärt hast. Es ist nicht sprittig, es ist getreidig.
Ja, Getreide wieder gepaart mit einer leichten, das ist für mich schon wieder eine exotische Frucht, aber sie ist ganz, ganz fein. Die war vorhin für mich präsenter beim Bonnehaven. Die ist hier feiner. Aber sie ist ein bisschen da. Das ist etwas getreidelastiger, aber nach einem sehr, sehr schönen Getreide. Also es gefällt mir gut. Das riecht sehr natürlich. Mhm. Ne? Also immer, wenn du sowas assoziierst, habe ich hier in dem Fall wirklich so ein Getreidefeld. Ich habe vielleicht einen Apfel in der Hand. Da schön. Ist so ein bisschen die Süße mit dabei.
Ich sehe dich gerade in einem Getreidefeld stehen mit einem roten Apfel in deiner Hand. Schön.
Ich mich auch.
Du siehst dich da auch. Hätten wir jetzt jemanden, der gut zeichnen kann, dann würden wir dich in einem Gerstefeld malen mit einem Apfel. Aber nur in einem Apfel.
Nur ich und der Apfel.
Nur du und der Apfel. Oh, das ist für mich wirklich geruchstechnisch das Herz der Speyside. Zusammen mit Glenfarclas ist das wirklich für mich so der charakteristischste Geruch, den man für die Speyside haben könnte. Und auch dem tun wieder so 1-2 Minütchen an der Luft gut im Glas, ne? Merkst du das?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das macht den Geruch auch nochmal runder. Ganz am Anfang war auch, wie du das sagtest, so eine leichte, sprittige Note, so eine leichte Alkoholnote da, aber die muss einfach kurz verfliegen.
Ja.
Die Flasche ist aufgemacht, die war jetzt eine ganze Weile zu. Dann steht das erstmal im Glas und zack, nach einer halben Minute ist das schon wieder weg.
Hat der Whisky einen fliegen lassen? Ich fasse es nicht.
Aber zum Positiven.
Dann würde ich doch sagen, ein finales und letztes Mal Slange.
Slantje. Der schiebt schon wieder deutlich mehr an mit seinen 48,2%. Ganz interessant ist, die Getreidenote ist für mich beim Trinken da. Und sofort schiebt sich eine Oloroso-Note über das Getreide und dominiert es dann und es bleibt zum Ende hin maßgeblich Oloroso-Sherry übrig.
Ja, und hier Vollreifung. Das heißt, wir haben 11 Jahre ausschließlich Oloroso-Fässer.
Ist das so?
Ja.
Dann erklärt sich auch das Drüberschieben.
Mhm. Und auch die Farbe. Mhm. Schön vollmundig, füllt wirklich den ganzen Mundraum inklusive Rachen aus.
Und der ist wirklich sehr sherry-lastig, ne? Also das spricht voll für diese Vollreifung, dass der halt wirklich überwiegt.
Ja.
Ich muss allerdings auch sagen, da kommen wir auf ein leichtes Getreide, was ein wenig im Hintergrund liegt, dann auch nicht mehr allzu viele andere Aromen hinzu.
Wenig, also komplex.
Genau, nicht mehr allzu viele.
Ja, komplex finde ich anders, also vollmundig ja, komplex nein. Das Letzte, was noch so ein bisschen bei mir mitschwingt, ist eine gewisse Würzigkeit. Aber auch so pauschal würzig, dass ich nicht mal das auf ein Gewürz festlegen kann. Also ein bisschen Pfeffer, ja, aber würde ich nicht mitgehen. Ein bisschen Kardamom vielleicht, würde ich aber nicht mitgehen. Es ist würzig, unspezifisch würzig.
Gebe ich dir auch recht, das ist würzig und du hast halt noch ein bisschen Holz. Das ist klar. Ich nehme an, dass die Sherry Daubner da noch einiges mit rausgelassen haben. So ein bisschen Holz ist noch da. Aber das war es dann tatsächlich auch. Er verändert sich auch nicht stark. Das ist das, was du gerade mit der Komplexität auch sagtest. Mhm. Also der Oloroso schiebt übers Getreide und dann bleibt der da und dann ist der so, wie er ist. Also da kommt hinten raus dann auch nicht viel mehr. Das ist gut und der bleibt. Mhm. Der Abgang ist etwas länger als beim Glenrothes.
Ja, der ist ein bisschen länger.
Aber es verändert sich auch nicht mehr großartig. Da kommen dann auch nicht noch 3 Aromen, die raussprießen, sondern der ist dann so.
Mhm. Wenn ich jetzt mit einem Whisky gehen müsste, als Tagessieger.
Jetzt bin ich gespannt.
Würde ich tatsächlich mit dem Glenrothes gehen?
Ich auch. Ich würde mit dem alkoholgehaltmäßig schwächsten Whisky gehen. Aber er war am vollsten und am rundesten. Der hat einfach das vollste Gesamtbild gegeben. Für mich kommt direkt hinter dem Glenrothes dann auch schon der Glenallachie, dann der Bunnahaven und dann der Secret. Alle waren fantastisch. Ja. Also die Messlatte ist einfach extrem hoch bei diesen Destillaten. Mhm. Aber das wäre auch genauso meine Reihenfolge.
Ja. Wir sind da wirklich unterwegs jetzt in Nuancen. Das heißt, alle Whiskys waren von zwischen 1- und 2+. Also da ist keine große Spanne von der Qualität der Whiskys. Es ist wirklich, alle 4 sind affengeil. Und ich würde sie jederzeit öffnen und trinken, weil man sie einfach toll genießen kann. Aber tatsächlich hat der Glenrothes mich heute mehr abgeholt als der Glenallachie.
Ja, mich auch, absolut. Auch cool, Andrew Symington sagt auch selber, Whisky ist zum Trinken da. Deswegen diese Preisspanne, das mit dieser tollen Qualität. Er hat aber trotzdem so ein paar Sammler-Whiskys, denn was du schon hast anklingen lassen vorhin, ist komplett richtig. Signatory Vintage, Andrew Symington bekommt eben auch Fässer, die man normalerweise nicht mehr bekommt. Auch heute noch schafft er es regelmäßig, Fässer von Distillerien zu bekommen, die eigentlich sagen, nee, wir geben nichts raus. Wir haben eigentlich selber für unseren Bedarf gar nicht genug. Ja. Er kriegt noch was. Und er hat auch noch alte Fässer, wo er nur sehr sporadisch, sehr wenig abfüllt, aus Distillerien, die schon lange geschlossen sind.
Ja.
Beispielsweise hat er noch aus der Killyloch und aus der Ben Wyvis Fässer da, befüllte Fässer, aus denen er bedienen könnte. Ne, also da gibt es auch noch ganz besondere Sachen, wo er von früher noch Fässer übrig hat. Aber auch bis heute bekommt er eben noch Dinge, die andere so nicht bekommen.
Ja, und das liegt am guten Netzwerk, an der guten Verdrahtung. Und es ist auch wirklich eine Nummer. Also wenn Signatory Vintage sagt, hey, ich habe Bock mal was mit euch zu machen, dann sagen wenige, nö, füll mal lieber selber ab. Und Frage an dich, hast du schon mal einen Bowmore unabhängig abgefüllt, irgendwo gefunden, getrunken.
Typische Sache. Das gibt's, wenn, dann nur über Signatory.
Korrekt. Kenne ich nicht von anderen.
Nee.
Und das ist echt schon stark.
Das ist eine Nummer. Aber ja klar, er hat halt die Infrastruktur, er hat das Netzwerk und natürlich auch den Ruf.
Ja.
Er hat auch den Ruf, weil viele sagen, ja, Signatory ist einfach eine Nummer. Mhm. Signatory ist einfach gut. Das wissen die auch. Also das ist halt nicht schlecht, wenn man da draufsteht als Distillerie, weil eigentlich fast schon pauschal klar ist, naja, da kommt was Gutes raus.
Mhm. So eine Flasche von dem Glenlivet 68, was meinst du, was das für ein Tier gewesen ist?
Junge. Ja gut, wer weiß, wie alt der damals war, ne? Als er das dann 88 oder ich weiß nicht, 89 vielleicht ausgeschenkt hat.
Dann 20 Jahre, würde ich mal sagen.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, immerhin 20 Jahre gehabt, das ist schon fein.
Wirklich eine coole Idee. Das war wirklich eine geile Folge. Ja, endlich haben wir Signatory mal durchgezogen.
Ja, und ein geiler Scheiß nach dem anderen.
Ja.
Also das ist immer wieder bewegend, wirklich. Das ist schon halb emotional. Ich genieße das jetzt hier noch ein bisschen, ja. Das, was ja. Hier noch drin ist.
Ja, ja. Jetzt machen wir es wie Peter Lustig.
So. Ich habe gerade
abschalten.
Ich habe gerade, ich wollte gerade sagen, ernsthaft? Und ihr zu Hause abschalten.
Abschalten. Und dann haben wir es wieder. Dann prosten wir jetzt nochmal an. Brauchen wir noch unser Outro diesmal bei der Folge?
Nee, wir summen einfach noch
ein bisschen. Wir summen einfach ein bisschen. Slanche.
Macht es gut und genießt zu Hause. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.